Radio 3. Lebenswelten.
Ich war der Älteste. Da habe ich dann eben gesagt, komm, wir gucken mal, wo wir wieder Bach finden. Und da suchen wir uns Kieselsteine. Und dann haben wir die meistens sauber gelutscht mit samtem Dreck. Vor Hunger, damit du nicht schreist und weinst. Hunger tut ja sehr weh.
Also 45 zu 46 der Winter, da haben wir nur gehungert. Die Mutter hatte dann 200 Gramm Brot pro Tag gekriegt, aber da kann sie ja nicht drei Jungs ernähren. Und mein Bruder, der Ulrich, der ist anderthalb Jahre jünger gewesen. Wir sind dann nach Litauen und haben immer versucht zu betteln.
Ich glaube nicht, dass heute irgendjemand das einen Tag aushalten würde. Und das sind kleine Kinder, die einfach das alles durchgestanden haben, auch meist elternlos. Und das finde ich einfach so faszinierend, wofür der Mensch fähig ist.
Die Geschichte der ostpreußischen Wolfskinder. Hunger als ständiger Begleiter. Eine Sendung von Matthias Bertsch.
Wenn wir heute von Wolfskindern sprechen, dann ist damit die Gruppe der Jungen und Mädchen aus dem nördlichen Ostpreußen gemeint, die vor dem drohenden Hungertod nach Litauen ausweichen, insbesondere in den Jahren 1947 und 48.
Christopher Spatz ist einer der führenden Forscher zur Geschichte der Wolfskinder. Eigentlich sei der Begriff Hungerkinder treffender, so der Historiker. Denn Hunger sei die wichtigste Erfahrung der Kinder gewesen. Doch durch den Film Wolfskinder des Regisseurs Eberhard Fechner, der von den Erlebnissen einer ostpreußischen Familie in den Nachkriegsjahren erzählt, habe sich dieser Begriff in der Öffentlichkeit durchgesetzt.
Er öffnet eben auch Türen im Heute. Denn wer den Wolfskinder-Begriff hört, der hat erstmal Interesse und ist auch bereit zuzuhören und möchte mehr wissen. Und für die Betroffenen selbst ist er eben auch wichtig, weil er ihnen eine Art Opferstatus garantiert, mit dem sie dann ihre Geschichte erzählen können.
Geschichten wie die von Bruno Dettmann aus der Nähe von Angermünde. Er ist 1936 in Eidkunen geboren, gut 100 Kilometer östlich von Königsberg, der Hauptstadt im damaligen Ostpreußen. Nach Kriegsende wurde er mit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Brüdern von sowjetischen Soldaten auf einen Landwirtschaftsbetrieb der Roten Armee gebracht, wo die Mutter arbeiten musste. Der 9-jährige Bruno und seine Brüder wurden sich selbst überlassen und waren immer auf der Suche nach etwas zu essen.
Da waren überall Bomben oder Granattrichter und Ostpreußen ist ja so ein schwerer Boden. Da hat sich Wasser gesammelt in diese Löcher und da waren Frösche und die haben wir uns gegriffen und dann da gekocht. Und dann kann ich mich noch erinnern, da war ein Storchennest, da hat ein Storch gesessen und da haben wir den Schornstein umgeschmissen, bloß um an so ein Ei ranzukommen, haben wir wirklich ein Ei gefunden oder mehrere und da hat die Mutter Rührei von gemacht, also wir haben nur gehungert.
1946 wurde immer klarer, dass sie so nicht überleben würden. Die Mutter beschloss, Bruno und einen seiner Brüder ins benachbarte Litauen zu schicken, in der Hoffnung, von den Bauern dort etwas zu essen zu bekommen. So machten sich die beiden Jungen auf den Weg, manchmal als blinde Passagiere mit dem Zug, meist zu Fuß.
Wir haben ja nicht nur immer gebettet, manchmal haben sie uns auch arbeiten lassen, die Litauer. Als Kinder. Das heißt, sie mussten Rüben verziehen und dafür haben sie ein bisschen Brot gekriegt, nicht übermäßig. Das waren dann, naja, so ein Dankeschön, aber mehr auch nicht.
Das Brot und die anderen Lebensmittel wurden nach Hause gebracht, um wenig später wieder nach Litauen aufzubrechen. Allein bis zur Grenze waren es über 20 Kilometer. Und so kamen Bruno und sein Bruder schon erschöpft in Litauen an. Am Anfang wurde ihnen oft sogar ein Schlafplatz angeboten.
Wir haben ja an einem Tag nicht geschafft, eine Tour hin und zurück, das war zu viel. Dann haben wir da in den Litauern übernachtet. Haben wir gefragt, dann haben sie uns gesagt, ja, das erste Jahr haben sie noch im Haus schlafen lassen. Das zweite Jahr gab es ja auch Bestimmungen, dass sie die Deutschen oder diese Bettler teilweise nicht mehr ins Haus lassen.
Wer deutsche Kinder aufnahm, galt bei der sowjetischen Besatzungsmacht als Sympathisant mit den Faschisten. Bruno Dettmann ist eines von gut 60 Wolfskindern, mit denen der Historiker Christopher Spatz lebensbiografische Interviews geführt hat. Sie sind zwischen 1930 und 1940 geboren und haben fast alle lange darüber geschwiegen, was sie nach Kriegsende erlebt haben. Ostpreußen wird geteilt. Das südliche Ostpreußen wird polnisch, das nördliche, als Oblast Kaliningrad, Teil der Sowjetunion. Die Deutschen werden vertrieben, in ihren Häusern werden Menschen aus der Sowjetunion angesiedelt.
Im nördlichen Teil ist die Zivilbevölkerung ab der Kapitulation nur noch ein beliebig verfügbares, verschiebbares Arbeitskräftereservoir für die Rote Armee. Sie wird also nicht mehr an einem Ort irgendwo wohnen gelassen, kann sich auch nirgendwo ins Private zurückziehen. Und dadurch, dass sie auch, sobald sie irgendeine Arbeit erledigt haben, dann nicht weiter versorgt werden, sondern wieder sich selbst überlassen bleiben, ist das dann mehr oder minder auch ein wachsender Hunger mit Ansage.
Von den über 200.000 deutschen Zivilisten, die bei Kriegsende noch im nördlichen Ostpreußen leben, stirbt in den ersten Nachkriegsjahren jeder Zweite an Hunger, Kälte oder Erschöpfung. Ursula Dorn, auch sie ein Wolfskind, hat ihre Erinnerungen an diese Zeit für ein Interview mit der Gesellschaft für bedrohte Völker aufgeschrieben. Sie war damals 10 Jahre alt und lebte in Königsberg, das 1946 in Kaliningrad umbenannt wurde.
Ich selbst habe in der Stadt, die schon längst keine mehr war, nur noch tiefstes Elend, Hunger, der einen fast zum Wahnsinn brachte, und furchtbare Kälte erlebt, bis ich mich entschieden hatte, nicht an Hunger sterben zu müssen, wie es schon viele andere waren, die jeden Tag und überall aufs Neue auf den mit Ruinenschutt gehäuften Straßen umher lagen und zu Bretter steif gefroren waren, bevor sie von alten deutschen Männern auf alten Bretterkarren weggeräumt wurden.
Entbehrung und Hunger gab es überall im Nachkriegsdeutschland, so Christopher Spatz. Aber die Todesquote im Großraum Königsberg war rund 100-mal so hoch wie in den 4 Besatzungszonen. Wie zentral der Hunger dabei für die Geschichte der Wolfskinder war, ist dem Historiker erst im Verlauf seiner Interviews deutlich geworden.
Viele Lebensgeschichten enden mit der sowjetischen Okkupation Ostpreußens im Frühjahr 1945 und setzen dann erst 1947 in Litauen ein. Und was in diesen 2 Jahren dazwischen passiert ist, taucht nicht auf in den Lebensgeschichten. Das ist zum Wesentlichen, denke ich, auch auf die Folgen der Unterernährung zurückzuführen. Ich habe mir das auch selbst erst nach 2, 3 Jahren so erarbeiten können, dass ich heute sage, der Hunger ist konstituierend und zwar ganz enorm für diese Schicksale. Dass ein Kind mit 8 oder mit 10 in ein fremdes Land fährt, in dem man die Sprache nicht versteht und auf der Reise schon viele Gefahren zu bewältigen hat, das macht man nur, wenn man vor dem Äußersten steht.
So wie Bruno Dettmann, Ursula Dorn oder Johanna Rüger. Sie hat in Vorträgen oft über ihre Erfahrung als Wolfskind gesprochen, auch in Falkenberg-Elster im südlichen Brandenburg, wo bis vor kurzem eine Ausstellung über die Wolfskinder zu sehen war. Als 12-Jährige machte sie sich mit ihrer kleinen Schwester und 3 anderen Kindern auf den Weg nach Insterburg, um dort einen Güterzug nach Litauen zu bekommen. Um den Hunger zu bekämpfen, suchten die Kinder Kieselsteine.
Ich war der Älteste. Da habe ich dann eben gesagt, wir gucken mal, wo wir wieder Bach finden. Und da suchen wir uns Kieselsteine. Und dann haben wir die meistens sauber gelutscht mit samtem Dreck. Und dann haben wir die verglichen, haben wir die rausgenommen. Und guck mal, wie meine aussieht und wie schön deine. Und das erhält einen als Kind. Das gibt einen Mut, weiterzugehen.
Auch die Fahrten mit dem Zug hatte Johanna Rüger nicht vergessen. Meist saßen sie auf den Puffern zwischen den Waggons. An eine Fahrt im Winter erinnerte sie sich genau.
Meine kleine Schwester, die saß hier auf dem Puffer, ich saß hier auf dem Puffer und wir waren vereist, das war schrecklich. Wir waren richtig im Eis so eingehüllt. Und auf einmal schlief sie ein und da merkte ich, wie sie abkippt. Das ist mir heute großes Wunder. Ich hätte ja Kinder auch schlagen. warum bin ich nicht weggenickt? Ich merkte das und fasste sie so, die wäre runtergefallen.
Johanna Rüger ist Ende 2025 im Alter von 91 Jahren gestorben. Doch die Erlebnisse als ehemaliges Wolfskind haben sie ihr Leben lang begleitet. Auch die guten.
Ich konnte das schlecht erklären, wie das da in einem innen so aussieht. Man lebt, man will weiterleben und wird von niemand gestreichelt mal. Man ist ja Kind und auf einmal in Litauen. Oh, wie seht ihr aus? Auf Litauisch natürlich gesprochen, das kann ich nicht mehr. Und kommt rein und wärmt euch auf. Und hier ist was zu essen. Und wenn es auch nur eine Suppe war. Und da kommt in einem sowas als Kind ein Trost auf. Hier sind Menschen, die einem lieb haben und die das sehen, was ich für große Not habe.
Auch Ursula Dorn trieb der Hunger nach Litauen. Gemeinsam mit ihrer Mutter machte sie sich auf, um dort zu betteln. Die kleineren Geschwister blieben bei einer Tante.
Das Betteln übernahm ich dann überwiegend, weil wir erkannten, dass Frauen mehr abgewiesen wurden als Kinder. Uns Kinder nannte man die kleinen Deutschen oder auch bei den nicht gut gesonnenen die Faschistenkinder. Es war schwer für mich und für uns alle, es zu verstehen. Nach einigen Tagen hatten wir etwas zusammengebettelt, sahen aber in der Stadt viele russische Soldaten umhergehen. Sie kontrollierten alles, wo sich möglicherweise Deutsche aufhielten. Somit hatten wir erstmal keine Möglichkeit, zum Bahnhof hinzukommen, um nach Königsberg zurückzufahren.
Als sie dann doch zurückkamen, waren die Geschwister verhungert. So gab es nichts mehr, was sie in Königsberg hielt. Wieder machten sie sich auf den Weg nach Litauen.
Da fragte mich beim Betteln in einer Windmühle der Besitzer, ob ich nicht bei ihnen bleiben wollte. Ich konnte es nicht fassen. Vom Glück überwältigt willigte ich ein. Meine Mutter konnte mich nicht mehr davon zurückhalten. Ich hatte für mich entschieden. Ich war überwältigt, nicht mehr betteln zu müssen. Hatte jetzt vor allen Dingen ein Dach über dem Kopf und brauchte keine Angst mehr zu haben, nachts draußen zu übernächtigen und zu verhungern.
Ursula Dorn ist den Litauern bis heute zutiefst dankbar und damit kein Einzelfall unter den Wolfskindern. Die litauische Historikerin Rūta Matimaitytė hat sich intensiv mit ihnen beschäftigt.
The biggest trauma, it was of course hunger, to see how is dying your mother, sister, grandparents and you.
Das größte Trauma der Wolfskinder war der Hunger. Sie mussten mit ansehen, wie ihre Mutter und ihre Geschwister starben und waren völlig allein auf der Welt. Sie mussten jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde darüber nachdenken, wie sie überleben können. Dafür mussten sie es nach Litauen schaffen. Das war für die meisten von ihnen nur ein Wort, aber es bedeutete Überleben.
Überleben hieß, genug Essen zu erbetteln, um nicht zu verhungern. Andere Wolfskinder fanden in Litauen eine neue Familie. Die Gründe, warum sich Litauer den kleinen Deutschen, den Vokietukai, wie sie auf Litauisch hießen, zuwandten, waren vielfältig, so der Historiker Christopher Spatz.
Mitleid, Anteilnahme, auch Solidarisierung, Verbrüderung, weil man in der kommunistischen Besatzung den Hauptfeind gesehen hat. Sicher auch Fürsorge, wenn kleine Kinder ankommen, das rührt in den Menschen. Aber natürlich auch praktische Gesichtspunkte, dass man die Kinder als Arbeitskräfte einsetzen konnte.
Even old children themselves say that he was very cheap and very good.
Sogar Wolfskinder selbst sagen, dass sie sehr billige und gute Arbeitskräfte waren. Andere erzählen, dass sie von den Familien aufgenommen wurden, weil diese Kinder verloren hatten. Oder weil die Leute einfach dachten, es könnte mein Kind sein. Auf alle Fälle ist es wichtig zu betonen, dass die Unterstützung aus der Bevölkerung kam. Die sowjetischen Institutionen hatten kein Interesse daran, in irgendeiner Weise zu helfen.
Für die Sowjetunion, die im Juni 1941 von der Wehrmacht überfallen worden war, gab es auf ihrem Territorium keinen Platz mehr für Deutsche. Egal ob in Litauen oder im nördlichen Ostpreußen. Es gab nur die Option, sich zu assimilieren und Sowjetbürger zu werden. Aber das lehnten die meisten Deutschen ab. Sie wollten auf ihre Sprache und Kultur nicht verzichten. Und so beschloss Moskau 1947 ihre Umsiedlung, das heißt ihre Deportation. Zwischen Herbst 1947 und Herbst 1948 wurden rund 100.000 Menschen ausgewiesen. Das betraf auch viele der ostpreußischen Wolfskinder.
Alle Transporte gehen in die sowjetische Besatzungszone. Über Pasewalk in Vorpommern werden die dann verteilt auf die unterschiedlichen Bezirke. Und wer dann Angehörige beispielsweise in den Westzonen hat, der kämpft sich weiter. Aber nach Abschluss dieser Transporte gibt es im nördlichen Ostpreußen so gut wie keine Deutschen mehr. In Litauen hingegen schon. Alle Ostpreußen, die dort noch sind, die dort Zuflucht gesucht haben, die gibt es weiter.
Auch Ursula Dorn wäre wohl dort geblieben, hätte ihre Mutter nicht von den Transporten gehört und sich im Oktober 1948 auf den Weg zu ihrer Tochter gemacht.
Meine Mutter holte mich trotz meiner Ablehnung aus meiner Obhut heraus. Wenn sie es nicht getan hätte, wäre ich eine Litauerin geworden, wie es heute viele ehemalige deutsche Kinder sind, die damals anonym von Litauern aufgenommen wurden und litauische Namen erhielten und auch viele Geburtsdaten geändert wurden. Viele wissen es nicht, dass sie deutsche Kinder waren. Es wurde verheimlicht oder sie waren zu klein, sich daran zu erinnern.
Wolfskind zu sein war ein Tabu. Egal ob in Ostpreußen, Litauen oder Deutschland. Für die ostpreußischen Kinder, die Eltern und obdachlos nach Deutschland gebracht wurden, wurde in der sowjetischen Besatzungszone ein eigenes Kinderdorf eingerichtet. 1948 zunächst in Pinnow in der Uckermark und ab 1949 nach einem Umzug in Kyritz in der Prignitz. Die Kinder waren oft stark abgemagert und in einem so schlechten Gesundheitszustand, dass sie von der übrigen Bevölkerung abgesondert wurden, um in der entstehenden DDR keine negative Stimmung gegenüber der Sowjetunion aufkommen zu lassen. Im Kinderdorf wurden die Jungen und Mädchen gut betreut und erhielten eine Ausbildung. Doch über ihre Erlebnisse wurde kaum gesprochen. Erst 2019 wurde vor dem ehemaligen Kinderheim in Kyritz eine Stele eingeweiht, die an die Geschichte der Wolfskinder erinnert. Das Verdrängen traf das Bedürfnis vieler Wolfskinder. Sie wollten nach vorne blicken, nicht zurück. Und dennoch ließ sie die Erinnerung nicht los. Johanna Rüger hatte im Erzgebirge ein neues Zuhause gefunden. Sie wollte eine gute DDR-Bürgerin sein. Doch als ihre Kinder geboren wurden, kamen die Bilder wieder hoch. Im Schlaf.
Ich habe dann oft nachts geschrien um Hilfe. Und da waren Russen und da waren Mörder und das haben die Nachbarn gehört. Da wohnten wir in einem Mehrfamilienhaus und die haben mich schreien hören. Die denken ja dann, als Ehepaar, da ist sonst was. Das ist oft gewesen und hielt so ein paar Jahre an. Wir durften ja auch nichts davon erzählen. Es waren ja unsere Freunde, die unser Leben gerettet haben. So in der Richtung ging das ja damals, die Politik.
In der Bundesrepublik war die Politik eine andere. Hier stand das Leid der eigenen Bevölkerung in Krieg und Nachkriegszeit zunächst im Mittelpunkt der Erinnerungen. Über die Erfahrungen der Wolfskinder wurde auch hier nicht gesprochen. Und mit der Studentenbewegung gerieten sie vollkommen ins gesellschaftliche Abseits.
Ab den 70er Jahren ist der Hauptfokus in der Öffentlichkeit einfach auf den Taten der Deutschen, die während des Zweiten Weltkriegs begangen wurden. Und deutsche Opfergeschichten sind anders als in den 50er Jahren noch auf einmal nicht mehr gefragt,
sagt der Historiker Christopher Spatz. Erst nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung wurden die Wolfskinder als eigene Gruppe wahrgenommen. Eine wichtige Rolle spielte dabei der gleichnamige Dokumentarfilm von Eberhard Fechner. Doch das Interesse blieb begrenzt. Als Ursula Dorn ihre Erinnerungen an ihre Erlebnisse als Wolfskind veröffentlichen wollte, fand sie in Deutschland keinen Verlag. Ihr Buch erschien 2010 schließlich in Österreich. Es war für sie eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte. In den Jahren danach beschloss sie, die Orte ihrer Kindheit noch einmal zu besuchen. Sie reiste zunächst nach Ostpreußen und 2022 in Begleitung ihres Sohnes nach Litauen.
Wie wir dann zu dieser Stelle gefahren sind, wo das Mahnmal für die Wolfskinder errichtet worden ist vor 30 Jahren, da sind wir durch die ganze Gegend gefahren. Da war ich voll das Bettelkind in meinen Gedanken. Ich habe das voll alles wieder in mir gesehen. Und das hat alles in mir gekocht. Und da hat er scheinbar mich so beobachtet. Ich war mucksmäuschenstill. Und ich glaube, da hat er das erst begriffen, was ich da in diesem Land erlebt habe.
Es ist für viele Wolfskinder wichtig, noch einmal an den Ort ihrer Kindheit zurückzukehren, sagt Christopher Spatz. Denn hier liegen ihre Wurzeln.
Die meisten, wenn ich sie frage nach, wo ist ihre Heimat, die sagen dann schon irgendwie in Ostpreußen. Das ist die Heimat, aber unterscheiden dann zwischen Heimat und Zuhause und sagen dann, das Zuhause ist da, wo ich mich heute wohlfühle, wo mir die lieben Menschen sind, wo ich dann auch mein Leben gelebt habe und aufgebaut habe. Aber mit dem Herzen sagen die wenigsten dann, ich bin zu einem Bayern oder ich bin zu einem Westfalen geworden, sondern sie fühlen sich schon als Ostpreußen, die das Leben aber eben Richtung Westen oder nach Litauen erschlagen hat.
Die Reaktion der Kinder und Enkel ist sehr unterschiedlich, so der Historiker. Manche setzen sich mit der Geschichte ihrer Eltern und Großeltern aktiv auseinander.
Aber es gibt auch Ablehnung. Es gibt auch ganz klare Ansagen, du machst aus mir kein Ostpreußen. Mutter, lass es bitte mit den Erzählungen. Auch das habe ich mitgeteilt bekommen in Gesprächen, dass aber auch in solchen Fällen diese Traumata oder die Erlebnisse irgendwie die Kinder geprägt haben. Und sei es jetzt eben durch heutige Ablehnung, ist dann aber auch naheliegend.
2017 erhielten noch lebende Wolfskinder in Deutschland eine symbolische Entschädigung, wenn sie in der Sowjetunion Zwangsarbeit leisten mussten. Die Entscheidung ging auf eine Kampagne der Gesellschaft für bedrohte Völker zurück. 2023 hat die Menschenrechtsorganisation gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung ein Symposium zur Geschichte der Wolfskinder veranstaltet. Unter den Teilnehmern war auch die damals 17-jährige Schülerin Leni Deschner. Sie hatte kurz zuvor das Buch »Das Wolfsmädchen« gelesen, in dem der Historiker Christian Hardinghaus die Geschichte von Ursula Dorn erzählt. Seitdem hat die Berlinerin das Thema Wolfskinder nicht mehr losgelassen.
Die haben so viel wegstecken müssen und ihre Geschichte nie so wirklich an die Öffentlichkeit bringen können. Das wurde immer erschwert. Und ich finde, die haben das wirklich verdient, einfach, dass sie die Möglichkeit haben, das zu erzählen und Menschen zu erreichen.
Leni Deschner hat Ursula Dorn in ihrer Wohnung in Göttingen besucht und sie als Zeitzeugin zu einem Vortrag in ihrer Schule eingeladen. Das Interesse war groß, erinnert sie sich.
Aber ich habe gemerkt, dass dieser erste Schritt fehlt, also dass man die Menschen mit diesem Thema befasst macht. Also ich wusste ja auch, in unserer Schule war das ja auch nie ein Thema. Und dann ist eigentlich das Interesse groß, wobei viele dann auch natürlich nicht so extrem damit befassen. Die sagen, okay, interessant, aber das war's dann. Und nicht so sehr, dass sie das vertiefen wollen. Weil viele finden es ja auch wirklich verstörend, was ja auch klar ist und verständlich.
Inzwischen studiert Leni Deschner Psychologie. Nebenher arbeitet sie als Schauspielerin im Film. Das Thema Wolfskinder ist dabei unterschwellig immer präsent.
Mir hilft das in so vielen Situationen, weil ich dann weiß, was das für irrelevante Probleme sind, mit denen ich mich da gerade rumtreibe. Und dass es Kinder gibt, ist ja auch heute immer noch so, die sowas erleben müssen. Und da weiß ich das einfach viel mehr zu schätzen, auch das, wo ich jetzt bin und dass ich ein Zuhause habe. Das fehlt auch leider vielen jetzt so in meinem Alter und so, weil das ist so alles ja sehr konsumlastig und das kommt halt gar nicht darauf an. Das sind so ganz andere Werte, die wichtig sind und das habe ich einfach durch Ursula gelernt.
Zwischen den beiden Frauen liegen 71 Jahre und dennoch nennt Leni Deschner Ursula Dorn ihre beste Freundin. Gewachsen ist diese Freundschaft vor allem durch eine gemeinsame Reise. Im September 2025 waren die beiden mit einer Gruppe ehemaliger Wolfskinder auf einer vom Bund der Vertriebenen organisierten Fahrt in Litauen.
Einfach, dass zu erleben und diese Orte zu sehen, wo Ursula auch mal als kleines Kind hingeflüchtet ist, das war für mich eigentlich so ein Jackpot. Und es war so faszinierend. Ich war halt mit Ursula immer in einem Zimmer und wir haben super viel gesprochen, wirklich. Auch wir lagen beide zusammen noch bis tief in die Nacht in unserem Bett und haben gelesen oder ganz, ganz viel auch gesprochen. Und wir haben beide so abendlich immer unsere Tagebuchrituale durchgeführt. Sie hat jeden Abend geschrieben und ich habe jeden Abend geschrieben. Und dann haben wir es mal ausgetauscht. Und das war einfach so lehrreich und großartig.
Auf der Reise haben sie auch verschiedene Denkmäler für die Wolfskinder besucht und andere ehemalige Wolfskinder getroffen, die in Litauen geblieben sind. Viele von ihnen sind, oder besser waren, in dem Verein Edelweiß organisiert. Heute hat er altersbedingt kaum noch Mitglieder, doch das Schicksal der Wolfskinder ist in dem baltischen Staat viel präsenter als in Deutschland. Ursache dafür ist auch das Buch »Mein Name ist Marite« von 2011. Der Roman des litauischen Schriftstellers Alvydas Šlepikas basiert auf den Erinnerungen zweier Wolfskinder, die in Litauen heimisch wurden. Das Buch führte zu Diskussionen über die lange verschwiegenen deutschen Wurzeln vieler litauischer Kinder. Auch Rūta Matimaitytė hatte eine Tante, von der sie irgendwann erfuhr, dass sie als kleines Mädchen aus Ostpreußen nach Litauen gekommen war. Deswegen hat die Historikerin nicht nur ein wissenschaftliches Interesse an der Geschichte der Wolfskinder, sondern auch ein persönliches.
My personal wish for future is that wolf children will be our common.
Mein persönlicher Wunsch für die Zukunft ist, dass die Wolfskinder zu unserer gemeinsamen Geschichte werden. Dass es nicht nur deutsche oder nur litauische Geschichte ist, sondern unsere gemeinsame Geschichte. Mit allen hellen und dunklen Seiten. Wir sind durch diese Menschen verbunden.
In Litauen gibt es nicht nur zahlreiche Denkmäler, Ausstellungen und Internetseiten zu den Wolfskindern. Das litauische Parlament beschloss auch, einen nationalen Gedenktag für sie einzuführen. Er wurde am 14. September 2024 zum ersten Mal begangen. Ein Jahr später war die Reisegruppe mit Ursula Dorn und Leni Deschner zu Gast.
Wir waren ja in Litauen und haben dort den Wolfskinder Gedenktag gefeiert, den zweiten. Und es war ja wirklich schon toll. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es das in Deutschland nicht gibt, sondern dass die Litauer dann machen natürlich, weil die haben auch die Kinder aufgenommen, also einige. Da finde ich, das fehlt ein bisschen in Deutschland, einfach dieses Erinnern.
Der Historiker Christopher Spatz und die Gesellschaft für bedrohte Völker versuchen, das zu ändern. Ende März werden sie auf der Leipziger Buchmesse das Buch Ostpreußens Wolfskinder – Vergleichende Perspektiven im europäischen Kontext präsentieren. Es wird die bis dahin umfangreichste Publikation zum Thema sein. Wenig später soll der Sammelband auch in Berlin vorgestellt werden. Dahinter steckt die Hoffnung, der Geschichte der Wolfskinder im öffentlichen Bewusstsein einen festen Platz zu geben. Bislang, so Christopher Spatz, ist das nicht der Fall.
Also ich kann es vor allen Dingen für die Bundesrepublik sagen, dass die meisten Menschen, die dann auch auf Vorträge kommen oder so mal im Gespräch sagen, ja, Wolfskinder, sagt mir was, dass dann dahinter, hinter dem Begriff dann doch nicht so viel Wissen steht. Gerade bei Jüngeren ist das so, dass sie die Schicksale nicht mal mehr verorten können und nicht mal wirklich wissen, wo das Königsberger Gebiet liegt und Litauen sich befindet.
Leni Deschner ist diesbezüglich eine Ausnahme. Sie wird in dem Sammelband über die Wolfskinder auch vertreten sein. Ihr sehr persönlich gehaltener Artikel handelt von ihrer Beziehung zu der heute 90-jährigen Ursula Dorn. Er heißt »Über eine besondere Freundschaft«. Die Geschichte muss weitergegeben werden, ist die 19-Jährige überzeugt.
Ursula meint auch immer, dass sie einfach möchte, dass die Thematik nicht verschwindet, wenn sie verschwindet. Und deswegen habe ich mir das auch ein bisschen mit zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen. Und das tue ich dann auch einfach für sie und für die Kinder, die all das erleben mussten. Genau, das ist da eigentlich für mich persönlich mein Antrieb, das weiter zu verfolgen.
Die Geschichte der ostpreußischen Wolfskinder. Hunger als ständiger Begleiter. Sie hörten eine Sendung von Matthias Bertsch. Es sprach Romanus Fuhrmann. Ton Peter Awa und Maike Squinoball. Redaktion Liane Gruß. Regie Roman Ruthardt.